ARD.
Die Menschen verlassen die katholische Kirche, denn für ihre sozialen Beziehungen brauchen sie sie nicht mehr. Und das spirituelle Bedürfnis? Das hatte immer nur eine Minderheit. Ich frage mich, ob diejenigen, die in der Kirche bleiben, wirklich ein religiöses Bedürfnis besitzen, ob es eine religiöse Beziehung zu Gott ist, was sie in der Kirche hält.
Ich wollte nicht länger Mitglied der katholischen Kirche bleiben. Für das, was in ihr vor sich geht, wollte ich nicht länger meinen Namen hergeben. Ich habe keine religiösen Bedürfnisse. Natürlich habe ich spirituelle Bedürfnisse. Ich sehe das Schöne dieser Welt, der Natur, der Kunst. Und ich sehe das Schöne und Gute in anderen Menschen, ihre Liebenswürdigkeit und andere Tugenden. Das genügt mir vollkommen.
Wenn ein lokaler Kirchenführer Initiativen von Papst Franziskus blockiert, obwohl er doch dafür zuständig ist, Initiativen aus dem Vatikan bei sich zu verbreiten, dann passiert etwas Ungutes in dieser Kirche. Das ist selbstmörderisch. Damit sägt man am Ast, auf dem man sitzt. Das lähmt jegliche Veränderung.
Koloss auf tönernen Füßen. Zur Krise der katholischen Kirche in Polen. Eine Sendung von Martin Sander.
In kaum einem anderen europäischen Land hat die katholische Kirche das Leben der Menschen so stark beeinflusst wie in Polen. Nicht nur in fernen Jahrhunderten, sondern bis in die jüngste Gegenwart. Nachbarn wie Deutschland und Russland bekämpften die katholische Kirche Polens, weil sie für die Rechte ihrer Nation eintrat. In der polnischen Volksrepublik war es die katholische Kirche, die mit Papst Johannes Paul II. An der Spitze das kommunistische System zersetzte. Eine Bastion im katholischen Machtgefüge ist der Krakauer Wawel. In der Kathedrale auf der Wawel-Festung über der Weichsel schlägt seit 1520 die große Sigismundglocke. Hier ruhen Polens geistliche und weltliche Herrscher aus vielen Jahrhunderten. Hier hat Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II., als Krakauer Erzbischof in den 1960er und 70er Jahren seine Macht gefestigt.
Gloria in excelsis Deo.
Und in der Wawel-Kathedrale hat man 2017 den derzeitigen Krakauer Erzbischof Marek Jędraszewski in sein Amt eingeführt. Mit dabei war auch der nationalkonservative Staatspräsident Andrzej Duda. Der Krakauer Erzbischof ist zugleich stellvertretender Vorsitzender des polnischen Episkopats. Immer wieder liefert er die Stichworte für den Anspruch der katholischen Kirche auf Macht über die polnische Gesellschaft.
Die rote Seuche befleckt unsere Erde zum Glück nicht mehr. Was aber nicht heißt, dass es keine neue Seuche gibt, die unsere Seelen, unsere Herzen und unsere Sinne ergreifen will. Diesmal keine marxistisch-bolschewistische Seuche, aber eine, die dem gleichen Geist entspringt. Neomarxistisch. Nicht rot, sondern Regenbogenfarben.
So sprach Jędraszewski am 1. August 2019. An diesem Tag jährte sich der Beginn des Warschauer Aufstands gegen die deutschen Besatzer von 1944 zum 75. Mal. Jędraszewskis Botschaft sei hochaktuell, erklärt der Theologe und Publizist Sebastian Duda von der Zeitschrift Więź, einem Forum liberaler polnischer Katholiken.
Jędraszewski greift immer wieder dieses Wort von der roten Seuche auf. Aber die Seuche, das ist für ihn Gender, LGBT oder der Oppositionsführer der liberalen Bürgerplattform Donald Tusk.
Die polnische katholische Kirche hat viele Schattierungen. Doch Erzbischof Jędraszewski und die Mehrheit der katholischen Amtsträger sind konservativ. Die offene, liberale Gesellschaft ist ihnen heute ein Gräuel. Im Kommunismus hatten viele Bischöfe die westliche Demokratie als Modell gepriesen. Inzwischen lehnen die meisten von ihnen eine Trennung von Kirche und Staat als unannehmbar ab. Vielmehr haben sie sich aufs Engste mit den Nationalkonservativen der PiS-Partei unter Jarosław Kaczyński verbündet, die von 2015 bis 2023 die Regierung führte und immer noch den Staatspräsidenten stellt. Im Gegenzug hat die Kirche für ihre Zwecke viel Geld aus der Staatskasse erhalten. Auch an der Gesetzgebung konnte sie sich beteiligen. Mithilfe der Regierung und des regierungshörigen Verfassungsgerichts hat die polnische katholische Kirche im Herbst 2020 ein nahezu ausnahmsloses Abtreibungsverbot durchgesetzt. Allerdings ist diese Einmischung auf starken Widerspruch gestoßen, nicht nur, aber vor allem bei jüngeren Menschen. Sebastian Duda fasst zusammen.
Sie mögen die Kirche und das Christentum nicht. Sie verbinden beides mit einem Mangel an persönlicher Freiheit. Sie machen es für das Fehlen von politischer Freiheit verantwortlich. Schließlich stören sie sich an ihrem veralteten Modell eines nationalen Polentums. Das sind die drei Punkte, die sie von der Kirche wegbringen.
Das Meinungsforschungsinstitut CBOS hat unlängst den Rückgang praktizierender Katholiken in Polen während der vergangenen drei Jahrzehnte ermittelt. Ein Rückgang von 70% auf 42%. Im gleichen Zeitraum ist laut CBOS die Zahl derer, die sich als gläubig betrachten, von 94% auf 84% gesunken, also um 10%. Immer weniger Kinder werden von ihren Eltern zum Religionsunterricht geschickt und wenn schon, dann meist nur bis zur Erstkommunion. Aber nicht nur junge Menschen wenden sich von der Kirche ab, sondern auch Ältere, die ihr viele Jahrzehnte lang die Treue hielten. Zu ihnen gehört die 1947 geborene Krakauer Psycholinguistin Magdalena Smoczyńska.
"70 Jahre lang habe ich in dieser katholischen Welt gelebt und nach 70 Jahren habe ich sie mir in meinem Kopf zerlegt. Als Kind wurde ich von meinen Eltern im Geiste des Bestmöglichen, eines ungewöhnlich weltoffenen Katholizismus erzogen. Aber jetzt sehe ich, dass ich doch irgendwie seelisch versklavt war. Man redet dem Menschen ein, es gebe ein ewiges Leben und man werde ewig leben. Aber wenn man sich nicht gut verhält, landet man in einer schrecklichen Hölle, ebenfalls ewig. Ich bedauere, dass ich mich nicht früher davon verabschiedet habe."
Mit Magdalena Smoczyńska hat sich nicht irgendwer aus der katholischen Kirche Polens verabschiedet. Die heute 76-jährige Psycholinguistin ist die Tochter von Anna und Jerzy Turowicz. Zeit ihres Lebens verkörperten die Turowicz einen weltoffenen, liberalen Katholizismus, insbesondere seit den Jahren des Zweiten Vatikanischen Konzils unter Papst Johannes dem 23. Jerzy Turowicz leitete von 1945 bis zu seinem Tod 1999 mit nur einer kurzen politischen Zwangspause das bedeutendste polnische Wochenblatt, den katholisch-liberalen und kommunismuskritischen Tygodnik Powszechny. Während des Zweiten Weltkriegs hatten die Turowicz auf dem Gutshof der Familie in Goschice, unweit von Krakau, Widerstand gegen die deutschen Besatzer organisiert und dort zum Beispiel den Dichter und späteren Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz auf seiner Flucht vor den Deutschen versteckt. Seit dem Zweiten Weltkrieg pflegte Jerzy Turowicz eine persönliche Freundschaft zu Karol Wojtyła, dem späteren Papst. Magdalena Smoczyńska sitzt 2022 im Salon des Gutshauses ihrer Familie in Goschice. Der Raum ist voll von Ausstellungstafeln. Sie dokumentieren die Geschichte des Hauses, seiner berühmten Bewohner und Gäste. Magdalena Smoczyńska ist stolz auf diese Geschichte. Ihr Abschied vom katholischen Glauben ist davon unabhängig und endgültig.
"Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Holocaust, für den die katholische Kirche natürlich ihre herrliche Erklärung hat, wonach der Mensch einen freien Willen besitzt und Gott nicht eingreift. Aber wie konnte es Gott zulassen, dass so etwas geschah? Warum hat er es nicht verhindert? Wollte er etwa zeigen, dass der Mensch zu allem Bösen fähig ist? Das überzeugt mich einfach nicht. Abgesehen davon hat die katholische Kirche erwiesenermaßen zum Antisemitismus beigetragen. Menschen wurden ermordet, weil katholische Priester auf der Kanzel gegen Juden gehetzt haben. Natürlich gab es auch katholische Priester und Orden, die sie gerettet haben, selbstredend, das gab es auch. Aber der Anteil der katholischen Kirche am Antisemitismus ist riesig.
Seit Jahren engagiert sich Magdalena Smoczyńska für eine Gruppe von polnischen Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Waisen in einem Ferienheim am Fuße der Karpaten betreut wurden. Als Kinder hatten sie den deutschen Massenmord im besetzten Polen überlebt. Nationalklerikale Jugendliche hatten die Heimkinder 1946 überfallen und verjagt. Aufgestachelt hatte sie ein örtlicher Geistlicher. Eine Strafe dafür traf ihn nie. Auch heute wird er in seiner Heimat verehrt. Die katholische Realität Polens stehe nicht im Einklang mit der christlichen Botschaft, finden die polnischen Kirchenkritiker. Immer mehr Geistliche kritisieren die offizielle Sexualpolitik der katholischen Kirche und die verlogene Sexualmoral ihrer Amtsträger. Einer der prominentesten Kritiker ist Alfred Wierzbicki, Priester und Professor für Ethik im ostpolnischen Lublin.
Es ist wichtig zu wissen, dass man bei uns erst vor 3 oder 4 Jahren begonnen hat, über Missbrauch zu sprechen. Es hat sich herausgestellt, dass mehr als 10 polnische Bischöfe zu Lebzeiten oder posthum für die Vertuschung von Missbrauch bestraft wurden. Wenn es in Polen insgesamt 40 Bischöfe gibt, dann handelt es sich hier um ein Viertel des Episkopats.
Nie 2020 hat Wierzbicki Margot, eine junge Transsexuelle, in Schutz genommen. Margot war mit Anti-LGBT-Aktivisten in Warschau in ein Handgemenge geraten. Deshalb wurde sie verhaftet und landete im Gefängnis. Ein Jahr zuvor, 2019, hatte Wierzbicki den damaligen Erzbischof von Białystok, Tadeusz Wojda, kritisiert. Wojda hatte die Menschen zum Widerstand gegen eine LGBT-Parade in der nordostpolnischen Stadt aufgerufen.
Teilnehmer dieser Parade wurden geprügelt von Leuten, die den Aufruf des Erzbischofs gehört hatten. Nationalisten und lokale Hooligans kamen mit Schlagstöcken, aber auch Aktivisten der regierenden PiS-Partei haben mitgemacht. Frauen beteten Rosenkränze vor den Kirchen und die Teilnehmer der Parade bekamen Prügel. Das zeigt, dass die Losungen der Kirche ihre Wirkung nicht nur auf der verbalen Ebene entfalten. Hinterher erklärte der Erzbischof, er habe doch nicht zur Gewalt aufgerufen. Hat er nicht. Aber die Hooligans und die katholischen Heißsporne haben verstanden, dass der Bischof anordnet, Homosexuelle auf der Straße zu schlagen. Das sind keine Späße mehr.
Bis 2022 war der Priester Wierzbicki an der Katholischen Universität Lublin tätig. Im Kommunismus war diese katholische Universität die einzige im Land, die sich nicht den Grundlagen des Marxismus-Leninismus verpflichtete. Wierzbicki hat dort sein ganzes akademisches Leben verbracht. Doch dann hat der Ethikprofessor seine Universität verlassen, weil sich dort katholische Fundamentalisten gegen ihn zusammengetan hatten. Wierzbicki, Jahrgang 1957, wechselte an die staatliche Marie Curie Skłodowska Universität. Nur seine Wohnung in einem Haus für ältere Priester unweit der Lubliner Kathedrale hat er behalten.
Ich fühle mich schlecht an der katholischen Universität. Deshalb habe ich mich entschlossen zu gehen. In gewisser Weise ist das ein historischer Schritt. Im Kommunismus wechselten Professoren von der staatlichen Marie Curie-Skłodowska-Universität an die katholische Universität, weil man ihnen dort mehr akademische Freiheit zugestand.
Doch inzwischen hätten sich die Verhältnisse ins Gegenteil verkehrt, konstatiert Alfred Wierzbicki.
Nun verlasse ich die katholische Universität, weil ich mich nicht mehr sicher fühle. Es war für mich ein traumatisches Erlebnis, als die katholische Universität 2020 ein Disziplinarverfahren gegen mich einleitete, weil ich ein Dokument der Bischöfe gegen die LGBT-Bewegung kritisiert hatte. Dieses Dokument erschien, nachdem Erzbischof Marek Jędraszewski von einer Regenbogenseuche gesprochen hatte, die Polen bedrohe.
Das Bischofsdokument stand für mich im Widerspruch zu den Grundlagen des christlichen Glaubens.
Nachdem die Nationalkonservativen mit Unterstützung der katholischen Kirche 2015 die Macht in Polen übernommen hatten, regte sich in der polnischen Öffentlichkeit bald außerparlamentarischer Protest gegen dieses Bündnis der antiliberalen Kräfte. 2016 gründete sich im ganzen Land der sogenannte Frauenstreik. Diese Bewegung für Frauen- und Bürgerrechte hat mit ihren Aktionen mehrfach Hunderttausende Frauen und Männer auf die Straße gebracht. Es kam zu Kirchenbesetzungen. Die Stimmung vor allem, aber nicht nur in den großen Städten, hat sich dadurch zunehmend verändert. Über die Medien und das Kino erreichte die Kirchenkritik Menschen im ganzen Land. Tomasz Sekielskis Dokumentation »Sag es niemandem« über Missbrauch von Kindern durch Geistliche erreichte 2019 auf YouTube bereits nach 5 Stunden 1 Million Zuschauer. Nach 8 Tagen waren es 20 Millionen.
Cała skala, nie mniej niż 1000.
Pieniędzy ile?
Ze zbiórki na szpitale wpłynęło.
Ein Jahr zuwor hatte Regisseur Wojciech Smarzowski mit seinem Spielfilm Klerus 1 Millionen Publikum in die polnischen Kinos gebracht. Ein karrieristischer Priester bahnt sich mit Intrigen den Weg zum Vatikan. Ein Dorfpfarrer zwingt seine Haushälterin und Geliebte zur Abtreibung. Eine Gemeinde verfolgt ihren Geistlichen wegen angeblichen Missbrauchs. Über allem schwebt die Figur eines geldgierigen, sexhungrigen Bischofs. Die Figur ist dem ehemaligen Erzbischof von Danzig, Sławoj Leszek-Łucz, verdächtig ähnlich. Als der Filmbischof ein teures Geschenk annimmt, tut er das mit einer Bemerkung, die in Polen inzwischen zum geflügelten Wort wurde. Gold, aber bescheiden. Die Geschäftstüchtigkeit von Kirchenleuten führt bei vielen polnischen Gläubigen in Stadt und Land zu Verdruss. Anders als in Deutschland zieht der Staat in Polen keine Kirchensteuern ein. Stattdessen kann er aber kirchliche Vorhaben aus seinem Budget finanzieren. Und davon macht er in letzter Zeit ausgiebig Gebrauch. Messen, Taufen, Begräbnisse, mitunter auch Hausbesuche, gelten hingegen als Dienstleistungen. Die lassen sich die Priester von den Gläubigen bezahlen. Skandal reiht sich an Skandal. Laut wurde es 2022 zum Beispiel um den Fall von Domostawa. In dem Dorf südlich von Lublin ging der Gemeindepriester in Pension. Zuvor hatte er 2 Millionen Zloty, rund 450.000 Euro, vom Konto der Kirchengemeinde auf sein Privatkonto überwiesen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten, zunächst allerdings gegen denjenigen, der den Bankauszug des Priesters online gestellt hatte. Der Priester rechtfertigte sich, er habe nur sein privates Geld zwischenzeitlich auf dem Konto der Kirchengemeinde geparkt. Inzwischen hat er Domostawa verlassen.
Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, dazu sage ich nichts. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Gemeindepfarrer.
Ein Dorfbewohner deutet auf das gepflegte Pfarrhaus neben der alten Holzkirche von Domostawa. Die Verkäuferin im Dorfladen gegenüber ist hingegen überzeugt.
Wenn die Zeitungen das schreiben, wird die Geschichte schon wahr sein. Ich denke, die Priester machen das überall so. Nur hier ist es mal laut geworden.
Die katholische Kirche Polens hat in den vergangenen 2 Jahrzehnten nicht nur Gläubige und Kirchgänger verloren. Inzwischen herrscht auch Priestermangel, ergeben jüngere Untersuchungen. 2003 meldeten sich demnach noch 1.438 Kandidaten zum ersten Studienjahr des Ausbildungsseminars. 2015 noch 546 und 2021 nur noch 242. Auf Anweisung des Vatikans sollen nun Seminare mit weniger als 30 Teilnehmern geschlossen werden. Auch die Ordensgemeinschaften bekommen immer weniger Zuwachs. Gründe dafür gibt es viele. Polens Annäherung an den Lebensstil westlicher Konsumgesellschaften hat im früheren Musterland des Katholizismus die Säkularisierung vorangetrieben. Homosexuelle Orientierungen sind anders als noch im Kommunismus heute auch in Polen kein Grund mehr, unter dem Deckmantel des Zölibats in den Dienst der Kirche zu treten. Die Nähe der polnischen Kirchenoberen zur Politik der Nationalkonservativen und ihre Einmischung in den Lebensstil der Menschen tut ein Übriges.
Seitdem ich vor über 15 Jahren meinen Orden verlassen habe, ist meine Verbindung zur polnischen katholischen Kirche abgebrochen. In Polen wird ein Priester, der sein Seelsorgeamt abgibt, oder ein Mönch, der seinen Orden verlässt, als Verräter betrachtet, als Abtrünniger, als Ketzer. Für ihn gibt es keinen Platz in dieser Kirche mehr.
Der Theologe Stanisław Obirek ist seit vielen Jahren der vielleicht prominenteste Kritiker der katholischen Kirche Polens. Wenn er nicht gerade Vorträge zum Thema Religion in aller Welt hält, lehrt Obirek, Jahrgang 1956, Kulturanthropologie an der Staatlichen Universität Warschau. Als junger Mann war er 1976 dem Jesuitenorden beigetreten. Damals faszinierte ihn die Meinungsvielfalt der polnischen Kirche. Er engagierte sich für den christlich-jüdischen Dialog.
Ich wollte Teil dieser vielfarbigen Kirche sein. In der Wirklichkeit des kommunistischen Polen war das ein verständlicher Wunsch. Denn wir hatten es damals mit einer uninteressanten, grauen Gesellschaft zu tun, die von der Staatsmacht überwacht wurde. Und da dachte ich mir, die Jesuiten, das ist es.
Dennoch kam es anders. Obirek studierte in den 1980er Jahren in Italien. Dort befreundete er sich mit lateinamerikanischen Vertretern der Befreiungstheologie. Und Obirek, seit 1983 auch Priester, begann den autoritären Führungsstil von Johannes Paul II. Zu kritisieren. Insbesondere stieß er sich an der Sexualethik des polnischen Papstes, an der ihn vor allem das Verhütungsverbot in den damaligen Hochzeiten der AIDS-Pandemie störte. Nach der Wende von 1989 geriet der unorthodoxe Obirek in Konflikt mit seinen kirchlichen Vorgesetzten. Er erhielt Disziplinarstrafen und trat schließlich aus. Zu den unbewältigten Kapiteln jüngster polnischer Kirchengeschichte zählt Obirek nicht zuletzt ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den kommunistischen Sicherheitsdiensten.
Die kommunistische Geheimpolizei sammelte viel Material, das die Kirche belastete, nach dem Motto Korek, Worek, Rozporek, also Flaschenöffner, Geldbeutel und Hosenschlitz. Es waren vor allem sittliche Vergehen, die Priester zur Zusammenarbeit mit der Geheimpolizei bewegten. Und nun stellen Sie sich mal vor, die Kirche steht heute in einem engen Bündnis mit der nationalkonservativen Partei PiS, für die die Abrechnung mit der angeblich kriminellen Vergangenheit ihrer politischen Gegner eine Art Existenzberechtigung darstellt. Aber ihre eigenen Geheimdienstverwicklungen hat diese Kirche nie aufgearbeitet.
Für die Kritiker der polnischen katholischen Kirche gibt es viele Gründe, sich von dieser Institution abzuwenden. Das bedeutet aber nicht, dass sie den Glauben verlieren oder bereits verloren haben. Für Stanisław Obirek jedenfalls bestimmt die Distanz zum kirchlichen Apparat keineswegs den Abschied von der Religion. Im Gegenteil.
Wir als Religionsforscher sollten unsere Radargeräte anders ausrichten. Wichtig ist das Alltagsleben, die sogenannte Living Religion, also das, womit die Menschen wirklich leben. Es geht um einen Impuls, wie ihn Martin Luther vor 500 Jahren hatte, ein Nein zum Missbrauch, zur Korruption, zum Ablasshandel und so weiter. Dieses Nein kann für viele Menschen den Abschied von der Religion bedeuten, aber es kann sie auch auf neue Wege der Spiritualität führen. Meiner Meinung nach geht es darum.
Wie auch immer die polnische Gesellschaft auf die Krise ihrer katholischen Kirche in Zukunft reagiert, unter der PiS-Regierung schien ihre Macht über den Staat groß wie selten zuvor, während ihr Einfluss auf die Gesellschaft schwindet. Die polnische Kirche wirkt nach wie vor wie ein Koloss im länger schon säkularen Europa. Doch der Koloss steht auf tönernen Füßen.